رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،
أمين.
أنت وليها ومولاها. وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. مكن لأهلنا في فلسطين،
أمين يا رب.
ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا. جزاكم الله خير سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري. ومع اللقاء 91 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und an denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die sich darum dreht, wie man gottesdienstliche Taten auszuführen hat, aber auch Dinge, die die zwischenmenschliche Beziehung betreffen, der Handel und vieles, was damit zusammenhängt. Wir sind in dieser segensreichen Vortragsreihe angekommen, beim Vortrag Nummer 91, nach wie vor bei der Thematik des Handelns. Nachdem wir den letzten Vortrag über die zinsrelevanten Güter gesprochen haben, werden wir heute wieder later alle genau da anknüpfen. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch in dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما سبق. وقد وقفنا أمام البيع، وبينا الحكمة من البيع، وبينا حكم البيع، وتكلمنا عن أركان عقد البيع، تكلمنا كذلك عن البيوع المنهي عنها، وبدأنا نتكلم عن الربا والأحكام المتعلقة به، ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان القرض. بعنوان القرض، وهذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Nachdem wir, wie bereits erwähnt, in den vergangenen Unterrichten uns sehr vertieft mit der Thematik des Handelns auseinandergesetzt haben, was der Handel bedeutet, sowohl sprachlich als auch aus theologischer Sicht, was das Urteil darüber ist, was unter einen Vertrag fällt, was zwingende Vertragsgegenstände sind, damit ein Vertrag zustande kommt. Wir haben auch über das Angebot, die Nachfrage gesprochen. Wir haben über die Zinsen gesprochen, das Urteil darüber. Wir haben über zinsrelevante Güter gesprochen und die verschiedensten Arten, mit zinsrelevanten Gütern Geschäfte zu machen, ob zinsrelevant mit zinsrelevant oder zinsrelevant gegen nicht zinsrelevant und die verschiedenen damit einhergehenden Urteile. Heute, bismillah ta'ala, geht es nach wie vor um den Handel, aber wir reden heute speziell über das Kapitel des Kredites oder des Leihgeschäfts, dem guten Kredit, in dem man jemandem etwas leiht, oftmals als Finanzmittel in Form von Geld, und wie die islamischen Regeln sind und was alles darunter fällt.
ما تعريف القرض؟ يقول المصنفون: القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. يعني حضرتك محتاج لبعض المال فبتلجأ لمن عنده المال وتطلب منه قرضا جزءا من ماله، وبعد حين هترد هذا القرض اللي بنسميه الدين، في دائن وفي مدين. الدائن ده صاحب المال، والمدين هو الذي اقترض منه المال لحين، فهذا يسمى القرض. يبقى القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله. حكمه أنه مشروع من نصوص الكتاب والسنة المطهرة وإجماع العلماء. القرآن الكريم في آيات كثيرة عامة تدل على التراحم بين المسلمين، وتدل على رفع الحرج عن المسلمين، والقرض من بين هذه العقود التي فيها التراحم بين المسلمين، رحماء بينهم. فمن صفة أهل الإيمان الرحمة، ومن الرحمة إذا احتاج إليك أخوك في بعض المال لحاجة ألمت به أن ترفع عنه هذا الحرج، فهذا من الرحمة. كذلك في السنة المطهرة كما جاء عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في رواية: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا حديث جامع للخيرات في أبواب كثيرة من الخير ومن النفع، بل فيه أسباب جلب العطاءات الربانية. كيف يستجلب العبد عطاءات الرب عز وجل؟ ففي أول الحديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إيه معنى نفس؟ التنفيس يعني التخفيف، زي النفس كده، لما تأخذ نفسا الإنسان لما يكون عنده ضيق نفس محتاج لإيه؟ لنفس يوسع الشعب، يعيد له الحياة. فالتنفيس عبارة عن تخفيف. فلان في كربة يعني في ضائقة وجاءك فنفست عنه بجزء يسير، يعني مثلا محتاج لـ1000 يورو وانت ظروفك لا تسمح، فقلت له ممكن اديك 100 يورو. ده اسمه تنفيس، يعني خففت عنه، بدل الـ1000 بقى 900، لان انت خففت عنه ايه؟ 100. ممكن يسأل غيرك يكمل وهكذا. فده التنفيس، فالجزاء من جنس العمل. من نفس نفس الله عنه. ربنا يخفف عنك برضو كربة من كرب القيامة. الرواية الأخرى من فرجت، التفريج يعني إزالة الكربة كاملة، هو كان محتاج لألف اديته الألف، فرفعت عنه الحرج بالكلية، فالجزاء من جنس العمل. فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال: ومن يسر على معسر، المعسر هو الفقير المحتاج اللي محمل بالديون ولا يستطيع الوفاء، ده معسر، فأنت هتيسر عليه. إذا كنت أنت الدائن في باب الماليات فحل وقت الأداء وما عندوش معسر، فتقول له: ولا يهمك، براحتك، نعطيك فترة أخرى للوفاء، وتخفف عنه وتيسر عليه. فالجزاء من جنس العمل. الله عز وجل ييسر عليك يوم القيامة وفي الدنيا كمان، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. قال: ومن ستر مسلما، ويدخل في الستر كمان رفع الحرج عن المدين، المعسر النوع من أنواع الستر، كما قالوا عن الدين هو ذل بالنهار وهم بالليل، يعني اللي عليه دين ده في النهار بيكون عنده نوع من أنواع الذل، لو رأى الدائن مش قادر يسدد له فتجد فيه انكسارا ومذلة، وطول الليل مهموم عمال يفكر ماذا يصنع وكيف يوفي، ما عنده مال فماذا يصنع في هذا الدين. سبحان الله، فيجي بقى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتيجي انت تخفف عنه هذا الذل وهذا الهم، فترفع عنه الحرج وتستره. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي قص علينا قصة التاجر الذي كان يعامل الناس، وكان هذا التاجر كريما، يوم القيامة يؤتى به فيسأله ربه: يا عبدي ماذا كنت تصنع؟ يقول: يا ربي كنت أعامل الناس في الدنيا وأرسل غلامي أقول له: أنظر الموسر واعف عن المعسر. يعني إيه؟ يعني هذا الرجل كان تاجر ويقترض منه الناس، اللي يشتري منه سلعة وما عندوش مال، طب هدفع بعد شهر بعد شهرين وهكذا. فلما يحين وقت الوفاء للدين يرسل غلامه، فالناس كثر، فيقول له: روح لفلان ده، مثلا عبد الكريم، عبد الكريم موسر عنده، تاجر آخر وعنده أموال، فيروح يسأله يقول له: أنظر الموسر، يعني تروح تقول له: السلام عليكم، وعليكم السلام، أرسلني الحاج فلان يقول لك حل وقت الوفاء بالدين، لو تحب تدفع مرحبا، ولو عاوز تأجل برضه مرحبا. وده معنى أنظر الموسر، يعني اديله فرصة. يروح لفلان آخر على قده خالص، مش قادر، مش حاجة خالص، فقير، فيقول له: كيف الأحوال؟ والله أنا معسر. طيب الحاج فلان عافى عن دينه، عفى عنك خلاص، يعني اعتبره صدقة وما تشغل نفسك بالوفاء. كنت أرسل غلام فأقول: أنظر الموسر، يعني اللي عنده اديله مهل، واعف عن المعسر. فيقول الله عز وجل لهذا العبد: عبدي لست أكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. المعاملة الجميلة دي. الآن سبحان الله، خراب الذمم وإقبال الدنيا، أرحمك الله، وإقبال الدنيا على الناس وحب الدنيا اللي ملأت قلوب الكثيرين، الإنسان ما يصبرش على أخيه المسلم، سبحان الله ما يصبر، يعني تجد حتى بعض الدائنين قبل الوفاء بشهرين ثلاثة، كل ما ها فاضل شهرين. طب يا عم ليه ليه بتتعبوا ليه؟ هو عارف ان فاضل شهرين، فيفضل يا عيني شغله قبل الوفاء بشهر واثنين في هذا الهم. كل ما يقابل ها فلان الاخبار، بقول لك ايه، مش عايزين بقى نيجي عند وقت اللي فات تقول لي معيش زي ما انا اديتك. طب افرض محسن يا اخي ما قراتش القران، فنظره الى ميسره. فاذا المجتمع المسلم الذي تلقى المنهج من الكتاب والسنه مجتمع رباني، مجتمع فيه رحمه، فيه تراحم. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. كل ما تعاون اخاك الله عز وجل يعاونك، الله عز وجل ييسر لك الامر، الله عز وجل يقضي لك الحاجات. فالشق الاول من هذا الحديث الطيب يصب في باب الرحمات وحسن المعاملات والتيسير في باب الاخذ والعطاء. هنيجي للشق الثاني بقى، هيبدأ يكلمنا عن أسباب استجلاب العطاءات الربانية بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wie wir zu Anfangs in der Einführung erwähnt haben, sprechen wir heute über den Kredit oder besser gesagt über das Darlehen. Ich glaube, weil man mit Kredit oftmals etwas Negatives in Verbindung bringt, vor allem im Bereich des Zinsgeschäftes. Sprechen wir über das Darlehen. Das muslimisch erlaubte oder islamisch erlaubte und islamisch gebotene Darlehen. Sprachlich gesehen bedeutet Darlehen eigentlich nichts anderes, als dass jemand, der Geld benötigt, sich das Geld von jemandem nimmt, der das Geld hat, und ihm das Geld nochmal zurückzahlt. Ja, eigentlich sehr, sehr selbsterklärend und auch den meisten geläufig, was mit Darlehen gemeint ist, ohne einen jeglichen Aufpreis, ohne einen Zins oder ähnliches, sondern einfach nur: Ich benötige einen Betrag X und ich komme zu dir, frage nach diesem Betrag, du gibst mir diesen Betrag und nach einer gewissen Frist oder nach einer festgesetzten Frist gebe ich dir diesen Betrag nochmal eins zu eins zurück. Das ist ganz simpel und ganz einfach erläutert, was das Darlehen eigentlich sprachlich bedeutet. Islamisch gesehen, oder wenn wir das aus der islamischen Theologie betrachten, dann sehen wir, dass darüber oder dass alle Primärquellen, die zur Urteilsfällung herangezogen werden, sei es jetzt der Koran oder die Sunna, was in diesem Fall die Primärquellen sind, oder al-Ijma', der Zusammenschluss, der Konsens der Sahaba, hat dieses Darlehensgeschäft oder erlaubt dieses Darlehensgeschäft. Yani es ist nichts Verwerfliches dran, es ist nicht verboten, es ist nicht beschämend oder sonst irgendwas, solange die islamischen Prinzipien eingehalten werden. Das heißt, sowohl der Koran als auch der Sunna und ganz, ganz viele Überlieferungen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam machen uns das deutlich. Und man sollte wissen, dass die islamische Religion, und das ist auch das, was wir uns vor Augen halten sollen, wenn wir über solche Themen sprechen, die islamische Religion spricht oder ruft natürlich dazu auf, gottesdienstliche Handlungen und jeder mit sich selbst, mit seiner Ibadah zu beschäftigen, sei es jetzt das Fasten, sei es das Gebet, sei es die gottesdienstlichen Pflichten, die gottesdienstlichen Taten, welche als Pflichten deklariert sind. Aber die islamische Religion, liebe Geschwister, ist auch mit einem Konstrukt gekommen, um das gesellschaftliche Miteinander sowohl zu beleben als auch aufrecht zu erhalten. Und das ist das, was oftmals verloren geht oder das, was in den Gesellschaften oftmals verloren geht. Der Islam ist gekommen als eine barmherzige Religion, als eine barmherzige Religion für dich selbst als Individuum, aber auch als eine Barmherzigkeit dem Kollektiv gegenüber. Das heißt, der Islam spornt immer dazu auf, dass man gottesdienstliche Handlungen vollzieht, die einen gesellschaftlichen Nutzen mit sich bringen. Deswegen, wie beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der nützlichste unter den, oder der beste unter den Menschen ist derjenige, der den Menschen am nützlichsten ist. Da gibt es verschiedene Überlieferungen, je nach Zeit, wann diese Überlieferung getroffen wurde. Aber Fakt ist, dass dieses gesellschaftliche Miteinander, dass diese zwischenmenschliche Beziehung, dass darauf aus islamischer Perspektive ein ganz, ganz großer und ganz, ganz großer Wert gelegt wird. Und nicht nur ein Wert darauf, sondern auch, dass man dazu angespornt wird mit einer gewissen Belohnung, die der Muslim bekommt von Allah azza wa jalla. So sagt beispielsweise der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer einem Muslim eine Sorge aus dieser Dunya erleichtert, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala eine Sorge am Tage der Auferstehung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einem Muslim eine Sorge aus der Dunya erleichtert, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala eine Sorge am jüngsten Tag. Und das ist immer das, was die Gelehrten sagen, wenn es heißt, al-jaza min jins al-amal, dass das, was du getan hast, dass dir das auch widerfahren wird. Deswegen, hast du jemandem eine Sorge erleichtert, dann wird dir Allah subhanahu wa ta'ala eine Sorge erleichtern. Hast du jemandem eine Sorge genommen, so wird dir Allah subhanahu wa ta'ala eine Sorge nehmen. Und deswegen ist dieser Hadith Gold wert, wenn man darauf achtet. Und derjenige, der diesen Hadith auch lebt, nicht nur liest oder überfliegt, sondern dass man ihn auch lebt, dass man sich vor Augen hält, dass eigentlich die größte Sorge, die du als Muslim hast, dass die Sorge ist, ob du im Endeffekt zu den Paradiesbewohnern gehören wirst oder nicht. Und die größte Sorge ist eigentlich, ob du für diesen Tag der Auferstehung vorbereitet bist oder nicht. Und die größte Sorge ist eigentlich, ob wir bereit sind für diesen Tag, ob wir bereit sind, vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen, ob deine Sünden wirklich so gering sind, ob deine guten Taten wirklich so hoch sind, welche Seite der Waagschale überwiegen wird. Das sind eigentlich die Dinge, die einen tagtäglich beschäftigen sollten, mit denen man tagtäglich auch kämpfen sollte, mit sich selbst abbrechen sollte. Und dann kommt eine solche Überlieferung, die dir sagt, hey, diese große Sorge, die du hast, diese gewaltige Sorge, die du hast, vor der du dich fürchten solltest oder für die du dich vorbereiten solltest, diese gewaltige Sorge kann dir Allah subhanahu wa ta'ala erleichtern. Erleichtere du einem anderen eine Sorge in dieser Dunya. Natürlich muss man sich solche Überlieferungen auch im Kontext betrachten. Es ist selbstredend und selbsterklärend, dass damit nicht gemeint ist, dass man der Schlimmste der Menschen ist, sondern damit ist gemeint, wir reden hier zu den Geschwistern, die muslimisch sind, die gläubig sind, die praktizierend sind, dass man sich das vor Augen halten sollte. Dass diese gewaltige Sorge am jüngsten Tag, dass sie dir Allah subhanahu wa ta'ala erleichtern wird, wenn du jemandem in der Dunya eine Sorge erleichterst. Und diese Sorge zu erleichtern, kann schon eine ganz kleine Tat sein. Wenn dir beispielsweise, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, wenn du jemandem Geld leihst, weil du weißt, dass er bedürftig ist und du erleichterst ihm eine Sorge als Beispiel, dass du sagst, bezahl mir nicht mehr Betrag X zurück, sondern ich minimiere es dir. Ich habe dir 1000 Euro geliehen, ich weiß, du bist in einer finanziellen Situation, gib mir nur 900 zurück. Das ist schon jemandem eine Sorge erleichtern. Aber in ganz großem Stil, es ist ganz, ganz weitreichend, es muss nicht immer nur auf das Finanzielle ausgerichtet sein. Ne? Wir haben heute diese Beispiele des Finanziellen genommen, weil wir eben über das Darlehensgeschäft sprechen. Aber jemandem eine Sorge zu nehmen, kann ja sehr, sehr vielseitig sein. Es muss nicht unbedingt finanzieller Natur sein. Wenn jemand deine Unterstützung bei etwas braucht, wenn jemand deine Hilfe bei einer gewissen Sache braucht, wenn jemand am Tag X deine Manpower, deine Kraft braucht, all das können schon Sorgen sein. Und in vielen verschiedenen Hadithen ruft der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu auf. Und das sind diese Grundpfeiler, die er gelegt hat, um eine saubere, um eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. So heißt es in einer anderen Überlieferung, die wir vorhin bereits kurz angeschnitten haben. Wir haben gesagt, in dem einen Hadith heißt es, wer jemandem eine Sorge erleichtert, dann gibt es den Hadith, in dem Allah sagt, wer jemandem eine Sorge nimmt, er nimmt ihm komplett diese Sorge, dann wird ihm Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung eine Sorge komplett nehmen. Und das sind diese Dinge, auf die man Acht legen sollte. Ebenfalls, wie wir vorhin jetzt bereits erwähnt haben, finanzieller Natur, aber auch komplett allgemein. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wer einem Gläubigen oder wer einen Gläubigen schützt, damit ist oftmals im Kontext der Bloßstellung gemeint, wer einen Gläubigen schützt vor Bloßstellung, den wird Allah subhanahu wa ta'ala in der Dunya und in der Akhira vor Bloßstellung bedecken, beziehungsweise vor Bloßstellung schützen. Das heißt, all diese Dinge, diese Hadithe, oder wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und Allah ist mit seinem Diener beistehend, solange der Diener seinem Bruder beistehend ist. Solange du jemandem beistehend bist, und auch für die Schwestern, die jetzt zuhören, Wir haben das in ganz vielen Vorträgen erwähnt. Das ist nicht unbedingt geschlechterspezifisch gemeint. Auch wenn hier immer wieder das Beispiel des Bruders erwähnt wird, kann es natürlich auch für die Schwestern untereinander natürlich genauso Anwendung finden. Und deswegen sagt Allah Azzawajal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und Allah subhanahu wa ta'ala ist mit seinem Diener beistehend, solange dieser mit seinem Bruder beistehend ist. Und all diese Hadithe, wie wir sie jetzt erwähnt haben, sei es jetzt, dass man dem Kreditnehmer, der in der Lage ist, zurückzuzahlen, einen Aufschub gewährt, oder dass man dem Kreditnehmer, du in der Funktion des Kreditgebers, und weißt, er ist nicht dazu in der Lage, diesen Kredit zu tilgen, dass du, wenn du dazu in der Lage bist, komplett von diesem Kredit absiehst. Natürlich sollte man da nicht naiv und blauäugig reingehen, aber das ist selbsterklärend, das weiß man auch. Aber wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, all diese Hadithe, die zu diesem gesellschaftlichen Miteinander, die zwischenmenschliche Beziehung pflegen und aufrechterhalten, sind Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat und sie gepaart hat mit der Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala.
بعد أن تكلم الحديث عن المعاونة والتيسير والستر على المسلمين انتقل لقضية مهمة جدا هي الوسيلة لتحقق لك هذا كله وتزكي نفسك، لأن تزكية النفس مقصد، المقصد ده عشان نوصل له ونبقى عندنا كده تيسير على المسلمين وحسن معاملة وستر، ده محتاج لوسيلة. إيه الوسيلة؟ طلب العلم. فالعلم وسيلة والمقصد تزكية النفس، تطهير النفس، تنقية النفس، نمو النفس. لذلك قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من؟ للعموم بقى، سواء كان رجلا أو امرأة. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، ومسلم هنا على سبيل التغليب يشمل الذكر والأنثى. كذلك من؟ من ألفاظ العموم. ومن؟ وكان هذا الطالب رجلا أو كانت الطالبة امرأة، كان كبيرا أو صغيرا. قال: ومن سلك السلوك، يعني المشي والسير، طريقا جاءت نكرة تفيد العموم، تفيد التعظيم كمان، يعني سواء كان هذا العلم في المسجد، سواء كان في المدرسة، سواء كان في الجامعة، سواء كان في بعض المنتديات، سواء كان بالاطلاع على الكتب لمن مكن بتحصيل مفاتيح العلم على إيد العلماء فيتمكن من القراءة في الكتب، لأن الكتاب كما أقول كثيرا هو شيخ مضل. من قرأ الكتاب دون شيخ ودون ملازمة يضل. لماذا؟ لأن الكتاب قد يكون فيه تصحيف يغير المعاني، فاللي ما عندوش علم ربما قرأ النص قراءة خاطئة وجاءت كلمة لم يفهمها فبنى عليها أحكاما باطلة. هذا هو الكتاب، كصاحبنا الذي أتى يوما يسأل عالما: يا شيخ، ما معنى الكموج؟ الشيخ تعجب من هذه الكلمة الغريبة وسأله: أين قرأت هذه الكلمة؟ قال: في بيت شعر. قال: أخبرني ببيت الشعر الذي وردت في هذه الكلمة. قال: يقول الشاعر: وليل كموج البحر. فالشيخ ضحك وقال: يا ولدي، الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. ليه؟ لأن البيت بيقول وليل كا، كاف التشبيه دي، كموج يعني مثل موج البحر، مش الكموج. اسمها الكموج، ما في الكمون ماشي في البهارات، إنما الكموش في اللغة، ما فيش حاجة اسمها الكموش في اللغة. طبعا إيه اللي وصله للدرجة دي؟ بيقرأ بدون شيخ، فكر نفسه عنده قدرة على الاطلاع وتحصيل العلم من الكتاب. ودي آفة كل من اتخذ الشيخ جوجل شيخا، يقول لك لا أي حاجة أجيبها من على الشيخ جوجل. أنتوا عارفين إن الذكاء الاصطناعي الأول تيجي دلوقتي تيجي تسأله يديك فتاوى أهل البدع، بقى متبرمج بقى صوفي كمان. إيه والله العظيم، تيجي تسأله حتى في الأسماء والصفات يجيب لك التحريف والتعطيل اتبرمج على تحريف الإسلام. فصاحبنا بقى يروح، أذكر مرة أن أحدهم جانب فتوى غريبة جدا، فأنا ضحكت، أنا أعرف مصادر هذه الفتاوى، تقول لعلك قرأت في موقع يسمى أهل القرآن، هل هي طبعا أهل القرآن؟ أبشر، هؤلاء ينكرون السنة، هؤلاء كفار، وأنت تنقل عن تلك المواقع المشبوهة، وآخر ينقل عن مواقع للروافض. ما العقائد الإسلامية؟ يقول لك ده دخلت العقائد الإسلامية، أيوة ما دي الشيعة كاتبين كده، ما العقائد الإسلامية، وأنت تدخل عمال تجيب بقى من بحر الأنوار وعمال تجيب البلاوي السوداء. ليه مالكش شيخ؟ لم تأخذ مفاتيح العلم عن العلماء عشان تعرف أين تقرأ ومن أين تأتي بالمعلومة. وطبعا الإنترنت بحر لا ساحل له، خش كده تلاقي مواقع بالجملة ما شاء الله أسماء براقة وعناوين، كما أقول دائما كل يدعي وصلا بليلى، كلهم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، الأشاعرة بيسمون نفسهم أهل السنة والجماعة، والمترودية أهل السنة والجماعة، والجهمية أهل السنة، والأحباش أهل السنة والجماعة، هيصة هيصة. فاللي يتخذ من تلك المواقع شيوخا هيضر هيضر، يبقى لا يقرأ في الكتاب أو لا يبحث في تلك المواقع إلا طالب العلم المتقن اللي حصل مفاتيح العلم بمجالسة العلماء عشان يقدر يقرأ، وإلا هيضل. فالكتاب كما ذكرت شيخ مضل، ولذلك كان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن الصحف ولا عن المصحف. يعني الصحف، الصحف جمع صحيفة، يعني الكتاب، يعني اللي أخذ العلم منين؟ من الكتب فقط، ملوش شيوخ، ما تعرفش أخذ العلم، ملوش شيوخ، وقال لنا كده من الشبابيك، وفجأة تحس أنت الفترة دي في الإنترنت شيوخ كتروا قوي، صح؟ لا تعرف من منهم جم منين وإمتى اتعلموا ومين علم، ما تعرفش، وكلهم عمائم سبحان الله، وإيه بهرجة كمان يعني. ولا بقى دعاة الشباب ما شاء الله، اليوتيوبر بقى اللي كان بيغني بقى شيخ، وبقى يوتيوبر، كان اول يوتيوبر مش عارف يجيب لايكات وكده، لا شغلانه الشيخ دي حلوه وبتعلم عند الناس ويجيب لايكات كتير ويجيب اموال، يلا نتكلم في الدين بقى شيخ. ودي المصيبه، والناس بتسمع اي كلام بيعجبك بتسمع له، ودي المشكله الثانيه. لا مش اللي يعجبك، لازم يكون حق، يكون مؤيد بالادله. ياما ناس بلغاء وفصحاء وهم أهل باطل وأهل ضلال، لا بفصاحة اللسان ولا بحلو الكلام، إنها بالحق المنضبط بالمنهج، منضبط بقال الله قال الرسول، بفهم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. فعشان كده ما كانوش ياخدوا العلم عن الصحف اللي بيقرأ في الكتب ده، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. اللي يتخذ الكتاب هو الشيخ تقصر عنده الأخطاء. معظم اليوتيوبرات دول اللي بيتكلموا في الدين ما لهمش شيوخ، واخدين العلم بالدراع، بالحب، داعية، ويا سلام بقى تلاقي داعية رومانسي، وداعية تاني مفتي النساء، حاجات حلوة. النساء عاوزين ايه؟ معشان كل ما يسهل كده تلاقي كل المتابعين من النساء، ودول فضيات، فيبقى يجمع لايكات ويجمع متابعين، وفوتن كثير منهم يقول لك ده انا ليا متابعين يعدوا المليون، ما شاء الله عليك. هذا ليس معيارا للحق، الكثرة ليست معيارا للحق، بل ما ذكرت الكثرة في كتاب ربنا إلا بالذم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، كثير منهم فاسقون لا يعقلون. إنما القلة دائما تذكر بالمدح، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقليل من عبادي الشكور. الله أكبر، القلة، ربنا يجعلنا من هذا القليل، قولوا أمين. ففتن كثير من البلوجرات واليوتيوبرات بالمتابعين واللايكات، وبقت سبوبة، فبدأ يتكلم فيما يطلبه المستمعون وما يحبه المشاهدون، مش الحق بقى خلاص، هما الجماعة دول عايزين ايه؟ فنسأل الله السلامة. وبتقول هي خطوات للشيطان، وهكذا يغتر بعضهم لأنه حديث سن وسفيه عقل بكثرة المدح والثناء وكثرة التعليقات وكثرة المتابعين والمتابعات، فبيضل ويبدأ يشوف نفسه بقى المجدد وشيخ الإسلام، ويقعد يخبط في العلماء وساب الأحياء وراح للأموات وجاب الأئمة الكبار وهكذا هلم جرة. فتنة، مواقف الشهرة دي فتنة، حظ نفس، نسأل الله السلامة. وذلك كان السلف يحبون الخمول، يعني الخمول لا يحبون الشهرة. رضي الله عن عبد الله بن مبارك الإمام، سافر سفرة مع أحد رفاقه فاحتاجوا لشربة ماء، فذهبوا إلى بئر ماء وكان مكتظا بالناس وزحام شديد. الشيخ دخل في الصف وقعوا على الأرض، فالرفيق بيقول له: ألا نخبرهم أنك ابن المبارك؟ قال: ويلك، لا تخبرهم، فما أنا إلا كسائر الناس. لو قال لهم ده عبد الله بن مبارك كانوا شالوه على رؤوسه، ده المحدث الكبير. لكن قال: نحن لا نتاجر بديننا. كانوا يحبون القمول. دلوقتي ما شاء الله تلاقي الواد من دول لسه صغير، يا سلام، ماشي الكاميرا معاه ليل ونهار في كل، لو دخل مش عارف محل يشتري بسكويته، الشيخ بيشتري بسكويت. لو شرب مش الشيخ بيشرب حاجه ساقعه. ايه الشيخ بيسلم يعني على الاطفال. الشيخ شوف شوف تواضع الشيخ. ايه ماله تواضع الشيخ؟ سمعة ورياء يعني؟ لو كان في مسجد يمشي وجاله طفل، ايه ماشي، دي اخلاق. انما في الطرقات ليه بقى ماشيين له بالكاميرات؟ الشيخ بيعمل كذا، الشيخ دخل، الشيخ طلع، ولا الشيخ هو نازل من السياره. الشيخ بيفتح الباب والكاميرا على الحذاء بتاعه، بينزل رجليه على الارض، جزمه الشيخ لابس كوتشي بينور الشيخ، وينزل بالكوتشي بتاعه الابيض والكوتشي الثاني، ويروح الشيخ قايم والصوره. ايه يا عم في ايه يا محمد؟ هو في ايه يا محمد؟ والجماعه التانيين بقى فيديو للشيخ، الشيخ يخرج من بيته الى مصلى العيد. ماله ده؟ ما احنا مالنا من ده؟ احنا عايزين العلم اللي عند الشيخ، مش عايزين هو ماشي رايح مصلى واقفين له صفين بقى والحراسه والبودي جاردات حوالين. من ايه يا عم الشيخ مين ده بقى؟ ما بقاش شيخ بقى، خلاص خلاص كده بقى، خلاص بقى نمبر 1 في النمبر 1، ما بيمشي بالبودي جاردات كده، وده بينشر الفسق والفجور. طب الشيخ ماله بقى بودي جاردات ودول واقفين له وده يمنع الناس عنه؟ طب بتمنع الناس عن الشيخ ليه يا محمد؟ ما تسيب الناس تسلموا على الشيخ. لا ازاي الشيخ يا جماعه، لازم نبعد الناس عنه. وتلاقيش وايش نقي شويه عيال طلبه كده، ايه مش انتوا يا ابن باسمكم قليل، ده في عيال يا اخي عاملين زي الحيطان كده، مش عارف يجيبوهم منين. حتى في المشيخه جابوهم، تلاقي الواد من دول بتاع جن واقف كده جنب الشيخ يحج. ايه يا عم في ايه؟ الشيخ الان بيسلم على الاطفال، تواضع الشيخ. واحد تاني عامل فيديو بقى لشيخه ودخل المسجد، يقول لك ايه؟ هيبه الشيخ، ويجيب لك الفيديو. والله العظيم بالبطيء، والشيخ بيمشي بالبطيء بالغطره بتاعته، ويقابل الناس كده هايبه بقى، الناس هايفين منه. ايه ده يا عم في ايه؟ والمسجد فيه ثلاثه بس اللي قاعدين. هيبه الشيخ، حتى العنوان وحش يا اخي. طب كيف شيخك يرضى بذلك؟ بقينا في زمن عجيب. عشان كده السلف ما كانوش ياخدوا العلم عن الصحفي، هذا النوع من الناس. قال: ولا المصحفي، يعني اللي خد القرآن منين؟ من المصحف، ولم يأخذه على يد شيخ، مش ممكن يتعلم القرآن. فإذا إمتى نقرأ في الكتب؟ بعد تحصيل مفاتيح العلم على إيد العلماء ومجالس العلماء. فإذا أشكل علينا أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تقولش أنا ممكن أفهم، طب نخش على الشيخ جوجل. طب يا ابني في كلمات لها موارد متعددة في اللغة وفهمها يرجع للسلف، ما المقصود هنا في هذا الحديث؟ أي معنى من المعاني المتعددة؟ وما مقصد النبي في هذه الكلمة؟ ده كلام كبير جدا. فما تروحش للشيخ جوجل ولا الشيخ فلان، ارجع للمشايخ العلماء ممن تظن فيهم الخير في علمهم، لأن ده علم ودين وحق. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هكذا قال ابن سيرين، وهكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال هنا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم. يبقى أي طريق تسلكه بالضوابط لتحصيل العلم، شوف النتيجة بقى، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله، لأن العلم وسيلة إلى مقاصد عظيمة، تزكية النفوس والمصارعة في الخيرات وطاعة رب البرية، ودي المقاصد. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. شوف بدأ بالبيت ليه؟ لأن الوسيلة الشرعية الأولى لطلب العلم مزاحمة أهل العلم بالركب فين؟ في المساجد. دي الوسيلة الشرعية الأولى. إنما الإنترنت والكتاب ويجي في مراحل بعد كده لو ضيق وكذا وكذا، وما في مسجد في عالم يشرح لنا الدين ولا داعية يعلمنا أحكام ديننا، أغلقت السبل، يبقى عندنا الإنترنت بقى ونشوف الثقات ننقل عنهم على الإنترنت. الحمد لله في البث المباشر وفيه الدروس مسجلة ومرئية لعلماء كبار من الراسخين في العلم ممن ضبطوا المنهج، فتأخذ عنهم. مش كل من هب ودب وكل ما يعجبك قوله، لا لا، عندنا حق لابد أن ننضبط به. لذلك قال لك تعالى بقى كده، أول وسيلة شرعية لطلب العلم فين؟ في المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتمعوا ليه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كما نفعل الآن. ما هي دي المجالس التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، الاجتماع على ذكر الله، تعليم وتعلم. هذه المجالس هي سبب استجلاب الخير. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، يعني الطمأنينة، تجد النفوس منشرحة مطمئنة، وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم الرحمة من جميع جوانبهم، وحفتهم الملائكة أي بأجنحتها إلى السماء الدنيا، وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى علينا ربنا في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل والمقربين من الملائكة وحملت العرش. الله أكبر، بأسمائنا وأوصافنا يثني علينا الكريم العظيم العزيز جل وعلا. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب ملهاش قيمة إذا ضاع العمل وانحرفت عن الطريق، فلابد من عمل صالح. إذن مثل هذه النصوص بيان لأهمية التيسير على المسلمين في باب القرض وغيره. نعم.
Diese Hadith, die wir, diese Überlieferung, die wir erwähnt haben, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben allesamt vieles gemeinsam, aber wenn wir uns etwas rauspicken aus dem, was diese Überlieferungen zusammen haben, dann merken wir ganz schnell, dass diese Personen, die damit angesprochen werden, oder diese Personen, die jemandem eine Sorge nehmen, oder die Personen, die jemandem eine Sorge erleichtern oder einen Kredit erleichtern oder wie auch immer, dass das Menschen sind, die eine gewisse Reinigung, die eine Tazkiya, die eine Läuterung der eigenen Seele durchgemacht haben. Denn eine gewisse Stufe zu erreichen, um jemandem zu helfen, für jemanden da zu sein, jemandem ein Problem zu lösen, für jemanden eine Sorge zu nehmen und so weiter und so fort, das erkennst du oftmals bei Personen, die eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben, die sich mit sich selbst beschäftigt haben, die diese Tazkiya eingeschlagen haben, diesen Weg der Tazkiya, diesen Weg der Läuterung der eigenen Seele, die Reinigung der eigenen Nefs. Und diese Tazkiya mag vielleicht ein Ziel sein von vielen Zielen, aber der Weg dahin, um eben diese Stufe zu erreichen, ist der Weg des Wissens. Und deswegen, liebe Geschwister, wie wichtig es ist, zusammenzukommen, sich Wissen anzueignen, Wissen untereinander zu studieren, sich Dinge anzueignen, zu lernen, immer wieder gewillt und bereit sein zu lernen, an seiner eigenen Persönlichkeit, seine eigene Nefs zu läutern und zu reinigen. Und all diese Stufen, egal welchen Hadith ihr nimmt, der gewisse Belohnung als Ergebnis, als Resultat mit sich bringt oder ähnliches. Oftmals erkennt man aus diesen Zeilen heraus, dass Menschen, die sich gereinigt haben, diese Stufe erreichen. Dass Menschen, die eine gute Persönlichkeit haben, die einen guten Charakter haben, die ein gutes Benehmen haben, dass diese Menschen oftmals diejenigen sind, die damit gemeint sind. Und wie wir gesagt haben, dieses Ziel zu erreichen, muss man den Weg des Wissens einschlagen. Und deswegen erwähnt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wer einen Weg einschlägt, um sich Wissen anzueignen, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies. Und auch diese Überlieferung ist gewaltig in ihrer Bedeutung. Wenn jemand einen Weg einschlägt, um sich Wissen anzueignen, aufrichtig sich Wissen anzueignen, was dazu zu lernen, sei es jetzt bei den Gelehrten zu sitzen oder ähnliches, wer einen Weg einschlägt, um sich selbst Wissen anzueignen, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies. Und das ist einmal mehr das, was wir vorhin erwähnt haben, dass das ja eigentlich die größte Sorge ist. Und egal welchen Muslim du fragst, der einigermaßen ein Gefühl für seine eigene Religion hat und sich einigermaßen auch dazugehörig gefühlt, wenn du ihn fragst, was dein größtes Ziel, dann würde er sagen, mein Ziel ist der Eintritt ins Paradies. Und hier sehen wir eine Überlieferung, die genau diesen Weg erleichtert, indem es heißt, und wer einen Weg einschlägt, um sich Wissen anzueignen, Wissen zu suchen, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala damit einen Weg ins Paradies. Aber das Wissen anzueignen, vor allem das theologische, das islamische Wissen, geht oftmals damit einher, dass man sich einen Lehrer nimmt, dass man sich einen Lehrer sucht, bei dem man studiert. Und deswegen ist das Fatale in unserer heutigen Zeit und vielleicht eine der großen Probleme in unserer heutigen Zeit, sei es jetzt in dieser Gesellschaft, hier unter den Muslimen oder sonst wo, dass oftmals geredet wird, ohne das nötige Wissen zu haben. Dass Leute über Angelegenheiten der Religion sprechen, die für sie eigentlich zu groß sind. Dass Leute sogar über Rechtsurteile sprechen, obwohl sie keinerlei fundiertes Wissen haben, keine Kenntnis haben, sich nichts angeeignet haben, nicht das nötige Wissen haben, nirgendwo studiert haben, nirgendwo bei einem Gelehrten gesessen haben, der diese Fundamente, der diese Werkzeuge eben mitgegeben hat. Und das ist das Dramatische in der heutigen Zeit. Und leider sind diese Menschen auch so, dass sie auch geprüft werden mit einer gewissen Reichweite. Und das macht es wiederum denjenigen schwerer, die vielleicht noch nicht so ganz genau den Kompass gerichtet haben, wo eigentlich das richtige Wissen ist und diesen Leuten zum Opfer fallen. Deswegen sehen wir, wenn wir uns beispielsweise die Welt der sozialen Medien anschauen, dass Personen so eine gewaltige Reichweite haben, so eine übertriebene Reichweite haben. Und in Wirklichkeit sind das Personen, und da geht es gar nicht irgendwie damit einher, dass man einen gewissen Neid hat auf ihre Gefolgschaft oder so, ganz im Gegenteil, aber dass das Menschen sind, die wirklich, wirklich, wirklich kein Wissen haben. Die kein Wissen haben. Und das sage ich nicht, um diese Menschen klein zu reden oder so, ne, oder sich versuchen, über sie zu stellen, sondern es geht wirklich einfach darum, dass wir auch als muslimische Community auch einfach mal so direkt sein können und so direkt sein müssen, um zu sagen, dass dieser Influencer, mag er noch so schöne, ergreifende, emotionale Vorträge zu machen oder ähnliches, diese Person hat kein Wissen. Diese Person sollte nicht gefolgt werden. Diese Person sollte nicht gefolgt werden. Warum? Weil vieles sich einem verdeckt wiedergibt. Etwa Dinge, die umhüllt sind. Ja, da kann man sagen, ja, aber durch ihn habe ich angefangen zu beten oder zu lernen oder sonst irgendwas. Das mag sein, weil man durch Emotionalität getrieben ist und nicht dauerhaft dann vielleicht dranbleibt. Aber die Gefahr, dass diese Person Dinge von sich gibt, die nicht authentisch sind, dass diese Person vielleicht sogar Rechtsurteile fällt, die nicht authentisch sind, die keine Grundlage haben oder jeglicher Grundlage entbehrt sind, dieses Risiko ist zu hoch. Und man fällt oftmals diesen Leuten ganz leicht zum Opfer, vor allem an unsere Geschwister, die vielleicht neu anfangen zu praktizieren und noch nicht so gefestigt sind, dass man sich von Followerzahlen oder Likes oder ähnliches zu sehr blenden lässt. Und das ist eine Katastrophe, liebe Geschwister. Und das ist das, woran man auch nochmal anknüpfen sollte an dieser Stellschraube, dass man sich bewusst wird, was eigentlich das richtige, vertiefte, verankerte Wissen ist. Und dieses unterscheidet von emotionalem Gerede, um Menschen irgendwie für irgendwelche Likes oder Kommentare oder sonst irgendwas zu gewinnen. Das heißt, wer einen Weg einschlägt, um Wissen zu suchen, dem erleichtert Allah dadurch einen Weg zum Paradies. Was es mit diesem Wissen auf sich hat, haben wir erwähnt. Weiterhin heißt es in dieser Überlieferung, und wenn sich eine Gruppe von Menschen zusammentut in einem der Häuser Allahs, um das Buch Allah zu rezitieren und es miteinander zu lernen, knüpfen wir an diese Aussage an, dass in dieser Aussage explizit erwähnt ist, dass man in den Häusern Allahs zusammenkommt. Und das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, in der Moschee zusammenzukommen. Wie wichtig es ist, in der Moschee zusammenzukommen und nicht irgendwo in einem luftleeren Raum oder sonst irgendwas, wo keinerlei Verbindung zu islamischem oder theologischem Wissen ist, sondern dass man in der Moschee zusammenkommt und das Buch Allahs als solches rezitiert, es studiert und all das, was daraus damit zu tun hat, yani alle Bereiche des Wissens. Ja. Und weiterhin heißt es, wenn man zusammenkommt in einem der Häuser Allahs, um das Buch Allahs zu rezitieren und es miteinander zu lernen, so wird Ruhe auf sie herabkommen. Und das ist ja eigentlich das Ziel eines Menschen in dieser Dunya. Wenn wir über das Ziel der Akhira sprechen, dann ist es das Paradies. Aber wenn wir unter anderem, oder es gibt viele Ziele, aber eines der Ziele der Dunya ist ja eigentlich, dass man diese Ruhe in seinem Herzen empfindet. Das, was oftmals vielen Menschen fehlt, vielen Gesellschaften, vielen Bevölkerungsgruppen fehlt, dass man keine Ruhe in seinem Herzen hat. Und so zeigt Allah, wie man diese Ruhe bekommt. Natürlich gibt es viele Wege dahin, aber jeder Weg, der zur Ruhe im Herzen führt, ist ein Weg, der gepaart ist mit der Ibadah und der Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. So wird Ruhe auf sie herabkommen und Barmherzigkeit wird sie umhüllen. Und das ist auch eine Barmherzigkeit Allahs, die sowohl dir Nutzen bringt in der Dunya, als auch einen Nutzen bringt in der Akhira. Und die Engel werden sie umgeben. Die Engel werden sie umgeben. Und deswegen ist das hier eine Sitzung des Paradiesgartens. Das hier ist eine Sitzung des Paradiesgartens, in dem man umhüllt ist von den Engeln, umhüllt ist von der Barmherzigkeit Allahs Azzawajal und Allah subhanahu wa ta'ala Ruhe auf den Anwesenden, Ruhe auf den Gläubigen herabkommen lässt. Und Allah wird sie bei denen erwähnen, die bei ihm sind. Das heißt, sei dir bewusst, auch wenn diese Überlieferung du sie schon ganz oft gehört hast, und das ist auch eine Krankheit der heutigen Zeit, dass wir Überlieferungen und Zeilen nicht mehr den richtigen Stellenwert bemessen oder ihnen vielleicht auch so ein bisschen mit der Zeit, mit der Abnutzung eine gewisse Bedeutung geraubt haben, dass jeder Einzelne, der anwesend ist, dass sich bewusst sein soll, dass sein Name erwähnt wird durch Allah subhanahu wa ta'ala, bei den Engeln, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Einzelne mit seinem Namen. Jeder Einzelne mit seinem Namen erwähnt durch Allah subhanahu wa ta'ala bei den Engeln. Und weiterhin heißt es im letzten Abschnitt dieser Überlieferung, und wer durch seine Taten zurückgehalten wird, und das müssen wir ein bisschen freier übersetzen, wer oder wessen Taten nicht ausreichend sind, dessen Abstammung wird ihm nichts nutzen. Wessen Taten ihn zurückhalten, yani wessen Taten nicht ausreichend sind, dessen Abstammung wird ihm nichts bringen, dessen Namen wird sich nichts bringen. Und deswegen hat der Sheikh erwähnt, Abdullah ibn Mubarak, von einem der großen Gelehrten, Abdullah ibn Mubarak, der eines Tages unter den Menschen unterwegs war und sein Weggefährte ihn gefragt hat und ihm gesagt hat, sollen wir den Leuten nicht sagen, wer du bist, ja, damit sie dich ehren und damit sie dir Vorrang gewähren und so weiter. Und so hat er gesagt, nein, mach das nicht. Ich bin nichts. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Und deswegen gibt es dieses schöne arabische Gedicht, das besagt, es ist unabhängig, wer du bist und welche Abstammung, aber du solltest einen Adab, du solltest einen guten Charakter, eine gute Art und Weise haben. Und wer nichts vorzuweisen hat, dessen Abstammung wird ihn nichts nutzen. Und der Mann oder die Person ist derjenige, der sagt, hier, ich bin, ich stehe mit meinen Taten. Und nicht derjenige, der sagt, mein Vater war gewesen oder mein Opa war gewesen. Ja? Und das ist die Bedeutung, liebe Geschwister, dass man für sich selbst einstehen muss, für seine eigenen Taten, denn deine Abstammung oder sonst irgendwas wird dir nichts bringen am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn deine Taten nicht ausreichend sind.
ومن أدلة مشروعية القرض ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا البكر يعني الفتي من الإبل يعني جمل صغير فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع وده كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره أن يشتري لنا من إبل الصدقة جمل صغير وسدد الدين اللي علينا اشتري لنا من أموال الصدقة دي لو في بكر اشتريه شوفوا كام واشتريه وأعطيه للداعي قال فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا مفيش جمال صغير اللي موجود جمل عنده 6 سنين ودخل في السابعة جمل يعني فماذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم فقال اعطيه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء فقال له اشتري الجمل الكبير ده الحلو ده واديه له مكان البقر الصغير. ودي قضية مهمة في الرد للمديني، أن يرد مع الفضل دون اشتراط، وده اسمه من باب الهدية والإكرام، وليس فيه ربا. إنما لو الدائن هو اللي اشترط عليك لما تيجي ترد تجيب لي مش عارف إيه، لا يبقى ده ربا. فيجوز للمدين أن يكرم دائنه بالزيادة من باب الإكرام، ولا شيء في ذلك، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. قال: أعطيه إياه، أعطيه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ومن الأدلة أيضا على فضل القرض حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني أنت أقرضت فلان ده مرتين، هيتحسب لك التوسعة على المسلم وتيسير عليه إضافة للصدقة بهذا المبلغ مرة. يعني إذا أقرضته 1000 جالك بعد فترة مرض طلب تاني اديته 1000 كمان قرض، ما دام أقرضته مرتين يبقى أنت تصدقت بـ1000 صدقة خالصة إضافة للمرتين اللي أنت أقرضته فيها وأجر العمل الصالح. ده مش بس كده بقى، ورد كمان في السنة إمهال المعسر. يعني لو أنت أقرضت فلانا قرضا 1000 يورو، جه وقت السداد معرفش يسدد فطلب منك مهلة فديته كمان شهر، خلي بالك بقى الشهر ده تكتب لك في كل يوم صدقة بهذا الدين كاملا حتى يوفيه إضافة للدين. يعني شو أنت اديته 1000 لمدة شهر هتمهله، يبقى أنت كل يوم مكتوب لك أجر إيه؟ صدقة بالـ1000 يورو ده حتى يرد. هذه أدلة مشروعية القرض. القرض يقول له شروط حتى يكون مباحا طيبا ولا نقع بسببه في الربا أو في الحرام. ما هي تلك الشروط؟ ده محتاج للقاء غير هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء، نتكلم عن شروط القرض.
Wir kommen zum letzten Abschnitt des heutigen Vortrages, wie überliefert Abu Huraira radiallahu anhu erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eines Tages durch Handel ein Kamelfohlen geliehen hat als Darlehensgeschäft. Und nachdem er dies zurückgeben wollte, war dieses natürlich eventuell nicht mehr vorhanden oder es war ausgewachsen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein ausgewachsenes Kamel als Tilgung dieses Darlehens zurückgegeben, was ja eigentlich so gesehen viel gewaltiger ist. Ja, er hat sich ein Kamelfohlen, ja, ein kleines Tier quasi genommen. Und das, was er zurückgegeben hat, war ein ausgewachsenes Kamel, was in der Lage war, ja, auch als Nutztier und aus Lasttier und auf, als Lasttier in Gebrauch genommen zu werden, um eben damit die täglichen Herausforderungen zu meistern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies zurückgegeben, um uns beizubringen, dass auch bei der Tilgung einer Schuld Güte gezeigt werden sollte oder kann oder es ist lobenswert. Das heißt, wenn dir jemand beispielsweise etwas leiht, wie in diesem Fall war es jetzt ein Kamelfohlen, aber sagen wir als Beispiel einen gewissen Betrag X, Alhamdulillah, der hat dir als Beispiel 1000 Euro geliehen und jetzt kommt es oder jetzt ist es an der Zeit, dass du ihm diese 1000 Euro zurückzahlst. Ist es eine gute und vorzügliche Tat, dass du als Beispiel sagst, guck mal, ich gebe dir deine 1000 Euro zurück, aber darauf gebe ich dir noch diesen Betrag oder dieses materielle Gut oder wie auch immer. Und das ist etwas, was sehr, sehr lobenswert ist. Falsch ist es dann, wenn der Darlehensgeber das als Voraussetzung macht. Dann ist es ein Zinsgeschäft. Wenn ich dir sage, ich leihe dir 1000 Euro, gib mir aber 1100 zurück, das ist ein Zinsgeschäft. Aber wenn ich dir 1000 Euro leihe, ich erwarte von dir nur die 1000 Euro, aber aus deiner Güte heraus, aus deiner guten Art und Weise heraus, gibst du mir etwas drauf, sei es jetzt finanzieller Natur oder sonst irgendwas, dann ist das etwas, was erwünscht ist, um Dankbarkeit zu zeigen. Und man sollte wissen, diese Belohnung, die man bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala, sowohl als Darlehensgeber, dass es Belohnung ist, als aber auch, wenn man als Darlehennehmer diese Schuld tilgt und sich dann auch erkenntlich und dankbar zeigt, was dieses Darlehensgeschäft angeht. Liebe Geschwister, das Darlehensgeschäft, wir haben es heute nur kurz angeschnitten, im nächsten Vortrag werden wir damit weitermachen. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Punkte zu beachten, dass eben ein Darlehensgeschäft oder mit einem gut gemeinten Darlehensgeschäft nicht etwa ins Zinsgeschäft fallen. Und das ist das, worüber wir im nächsten Vortrag sprechen werden. Jazakumullahu khairan für das Zuhören.
كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة؟ في أسئلة بونص؟ نجيب عن أسئلة البث في عجالة ونعود إن شاء الله للحضور. أخونا عبد الرحمن يقول جزاكم الله خيرا أمين، كنت قد قرأت أنه يجوز التغيب عن المدرسة، وشكل عبد الرحمن لسه طفل صغير في المدرسة أكيد. كنت قد قرأت أن يجوز التغيب عن المدرسة وإحضار ورقة وعذرك أن أكتب أنه كان عندي موعد أو كنت مريضا للحق بصلاة الجمعة، لكن هناك أخ معي لا يدري بذلك، فهل يجب علي إخباره؟ لا يجوز حبيبي، الكذب لا يجوز، كذب لا يجوز، ولكن في البوزة تصلي، لا يجوز الكذب ولا إحضار شهادة مرض من طبيب وأنت لست مريضا، هذا كله من التدليس والكذب لا يجوز، إنما حضرتك عندك راحة أثناء الدراسة ابقى صلي، إنما ما تكذب ولا تتغيب وتحضر شهادة من عند طبيب، إن هذا نوع من أنواع التدليس والكذب، والمسلم لا يجبل على الكذب، والله أعلى وأعلم.
Die erste Frage, die online gestellt wurde, es wurde die Frage gestellt, ob es erlaubt ist, dass man dem Studium oder der Uni, der Schule, wie auch immer, fernbleibt, freitags mit einem erlogenen Attest, das man bekommt, weil man sagt, mir geht es nicht gut, um dem Freitagsgebet beizuwohnen. So sagt der Scheich, dass es nicht erlaubt ist. Der Muslim darf nicht lügen und nicht betrügen. Wenn man die Zeit hat, die Möglichkeit hat, sollte man versuchen, eventuell in seinem Schulgebäude oder wie auch immer zu beten, aber diese Art ist verboten.
مجهول يقول بارك الله بكم أمين، هل لي أن أغتاب شخص ظلمني، كأن أقول للناس بيني وبينهم أن فلانا رجل سوء، فلان ظالم، فلان كذا؟ النصيحة لمن سأل، يعني إن سألك سائل عن فلان وأنت تعلم أنه فيه عيوب معينة تؤثر في المعاملات، نعم لابد أن تخبر، لأن باب النصيحة لا تعد الغيبة غيبة، باب النصيحة يعني إيه؟ أنت تعلم أن فلان هذا غير سوي أخلاقيا وغير سوي دينيا، وجاءك من يسألك أنه قد تقدم لابنته، فهل نزوجه وأنت تعرفه؟ قل له لا، لا تزوجه، لا دين ولا خلق، انتهت القضية، هذه نصيحة. أو فلان يريد أن يعامله ماديا وأنت عارف أنه بيأكل أموال الناس أو بينصب على الناس، لابد أن تخبر، فهذا من باب النصيحة، لكن بغير سؤال وبغير استشهاد، فلماذا تغتاب؟ هذا هو السؤال، لماذا تغتاب؟ ما تكلمه مباشرة إذا كان أخطأ وكذا، ولا تغتاب وهكذا.
Die nächste Frage, die gestellt wurde, ob es erlaubt ist, über jemanden zu lästern, weil man mit ihm schlechte Erfahrungen gemacht hat oder weiß, dass es eine schlechte Person ist. So sagt der Scheich, dass das Lästern nicht erlaubt ist. Yani warum sollte man überhaupt über jemanden lästern, nur weil man ihn nicht mag oder schlechte Erfahrungen gemacht hat? Was aber erlaubt ist, dass wenn du gewisse negative Erfahrungen gemacht hast und du wirst nach ihm gefragt, dass du dann offen und ehrlich sagen kannst, dass, was du von ihm hältst, dass er nicht zuverlässig ist oder sonst wie auch immer. Denn wenn wir als Beispiel sagen, wenn du mit jemandem ein Geldgeschäft gemacht hast und er sich nicht korrekt verhalten hat oder er dir seinen Betrag nicht zurückgezahlt hat oder wie auch immer, und dann kommt jemand zu dir und sagt dir, ey, ich möchte mit dem und dem ein Geschäft machen, dann ist es islamisch gesehen auch deine Pflicht zu sagen, nee, nee, lass lieber die Finger von ihm. Oder wenn jemand vorhat, deine Tochter zu heiraten, oder gehen wir mal davon aus, es kommt jemand zu dir, der deine Tochter heiraten möchte und du fragst nach dieser Person, dann ist es auch nicht erlaubt, wenn man diese Person kennt, dass man dann sagt, nee, nee, ich will nicht sagen, ich will nicht lästern. Doch, du kannst ruhig sagen, wenn du weißt, dass es eine problematische Person ist, die das oder das macht oder als Beispiel, der ein Alkoholiker ist oder irgendwie mit Drogen oder im Nachtleben oder sonst irgendwas oder nicht betet, kein guter Muslim ist, dann ist deine Pflicht zu sagen, was du von dieser Person hältst. Das hat dann nichts mit Lästern zu tun. Aber einfach grundlos zu jedem zu gehen und zu sagen, ey, der ist so, der ist so, der ist so, das bringt nichts. Das hat nichts mit Islam zu tun und das fällt unter das schlechte Lästern.
شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله أمين ذكرتم بعض الفضائل التي يتحلى بها المؤمن والتي تكون له نجاة من النار وتدخله الجنة وسؤالي بارك الله فيكم ما هو أقصر طريق للجنة؟ الجواب أقصر طريق للجنة سلامة الصدر أقصر طريق للجنة سلامة الصدر أن تكون سليم الصدر للمؤمنين لا غش ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء توالي أهل الإيمان وتصدق معهم في المعاملة وقد جاء في السنة قصة الصحابي الذي بشره النبي بالجنة ثلاثا في مجالس متتالية وتبعه أحد الصحابة قيل عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو شك من الراوي وطلب منه الاستضافة وضيفه ثلاثا يرقب عمله ليعمل بعمله حتى يكون معه في الجنة قال فما رأيت له كثير عمل يصلي كما نصلي وينام من الليل فإن تعار بالليل ذكر الله فلما انتهت الثلاث قلت له أخبرني بربك لقد سمعت النبي يبشرك بالجنة ثلاثا فجئت أرقب عملك لأعمل بعملك فأكون معك في الجنة فماذا تفعل؟ قال عملي ما رأيت فلما هم بالانصراف قال له غير أني لا أبيت وفي قلبي حقد أو غل أو حسد لأحد من المسلمين قال بهذه بلاغ يبقى أقصر طريق إيه؟ سلامة الصدر غير مكلف مش هيتعبك لا تدفع مال ولا تجاهد نفسك في أبدا أمر وده ناشئ عن التوحيد الخالص يبقى الأصل في التوحيد لذلك النبي قال كده سبحان الله في حديث أنس عند الترمذي وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة فالتوحيد من ثماره سلامة الصدر والله أعلم وأعلم.
Der Bruder hat die Frage gestellt, dass es viele Wege ins Paradies gibt, was der effektivste ist oder der kürzeste ist. So hat der Scheich gesagt, dass man dafür sorgen sollte, dass man mit sich selbst im Reinen ist, mit seiner Religion gegenüber Allah, also wenn man im Reinen ist, gegenüber den Menschen im Reinen ist, dass man versuchen sollte, an sich zu arbeiten, dass man diesen Salamat al-Sadr hat, dass man einen guten Charakter hat, dass man kein krankes Ego hat, was einen irgendwie beschäftigt, dass man kein krankes Ego hat, das einem im Wege steht, sondern dass man quasi mit einem gesunden Charakter, mit einem guten Benehmen, mit einer guten Art und Weise im Reinen ist. Im Reinen bedeutet damit gegenüber Allah, also in der Ausübung der Religion, im Auslegung des Tawhid, mit den Menschen, mit seiner eigenen Nefs. Deswegen erwähnt Allah auch, dass am jüngsten Tag einem nichts nutzt, weder das Vermögen noch die Nachkommen, außer derjenigen, der mit einem gesunden Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt.
أخونا عبد الرزاق يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ما العمل مع من يطعنون بالعلماء؟ أهلا 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 كيفك يا ميرنا؟ خلاص كده؟ الحمد لله ما العمل مع من يطعنون بالعلماء؟ حتى إن أحدهم أهلا أهلا يا سلم تعال يا سلم بارك الله فيك حتى إن أحدهم لا يكاد يترك عالما من العلماء إلا ويبدعه ويكفره كفروا السيوطي وبدعوا النووي وابن حجر وتكلموا في أبي حنيفة والذهبي، فهل يجوز الدعاء عليهم بالهلاك؟ الله أكبر. طبعا ما ذكرت يا ولدي دليل جهل مركب، فهؤلاء حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، لا يعرفون قدر أهل العلم. المفترض مع أخطاء من سلف من العلماء أن نبين الخطأ بأدب. نعم هم بشر يصيبون ويخطئون. مما ذكرت لهم في العقيدة أقوال تخالف منهج أهل السنة وقعوا فيها، السيوطي كالتعطيل والتحريف. نعم نخطئ في هذا، نقول هذا خطأ وهذا لا يجوز والصواب كذا وكذا، ما حفظ قدر العالم. لماذا؟ لأن معظم علماء السلف الذين وقعوا في بعض الانحرافات العقدية أو بعض البدع وقعوا فيها بقصد سليم، بعضهم رام التنزيه ولكن أخطأ، فإذا نخطئه. أخطأ سيوطي؟ نعم. أخطأ فلان؟ نعم أخطأ، والصواب كذا والدليل كذا والدليل كذا، ما حفظ قدري. كذلك بالنسبة للإمام النووي رحمه الله تعالى، نعم له بعض الأقوال في باب الصفات على مذهب الأشاعرة، لكنه لم يكن أشعريا، إنما الزمن اللي وجدوا فيه كان المشرب كله من الأشاعرة، بل كان يفرض أو تفرض تلك العقائد بقوة الحكم، كما رأينا في زمن الإمام أحمد الفكر الاعتزالي في باب خلق القرآن، كان جاي من الحكم من المعتصم خليفة ومن حوله كابن أبي دؤاد وغيرهم من العلماء الذين فكرهم فكر الاعتزال، ففوتن كثير من العلماء في هذا الباب ولم يثبت إلا القليل، ومنهم الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه، ويتعرض للجلد وللحبس ثابتا على الحق. فإذا كان بعض الأقوال دي بتتسرب لبعض العلماء من أئمة السلف وهم بشر، حتى عشان نتعلم حاجة مهمة، أن الكمال لله وحده وأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكلنا يصيب ويخطئ، وكفى بالمرء فضلا ومكرما أن تعد عليه السيئات. لما تجد مثلا ابن حجر الذي أفنى عمره في تعليم الناس السنة والحديث وظل يشرح صحيح الإمام البخاري في 25 سنة يدونه، حتى خرج لنا بفتح الباري في شرح صحيح البخاري. الإمام النووي انظر إلى مصنفاته كالمجموع والمهذب وغير ذلك من الكتب التي نفع الله بها خلقا كثيرا، حتى من الكتيبات اليسيرة جدا الأربعين النووية، لا يخلو بيت مسلم من هذا الكتاب تعليما وتعلما، وهذا دليل إخلاص وصدق. فمعظمهم رام التنزيه لكن سقط في بعض الأقوال، فنصوب تلك الأخطاء ونقول هذا القول نعم هذا القول لا يصح هذا كذا، لكن نلتمس العذر للعالم لأنه ما قصد المخالفة، إنما جاءه هذا من باب التنزيه فسقط، فنقول نعم هذا القول بدعة هذا الفعل بدعة، إنما العالم ليس مبتدعا والقائل ليس مبتدعا، بل هم من علماء السلف لكن أخطأ وزل في هذه المسألة، فننكرها ونبين الصواب ونعمل بعمل ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع شيخه فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. نعم نقول لهذا المتكلم في هؤلاء الكبار، والله أنت لا تساوي غرز نعلة في قدم أحدهم، وما خلفوه من علم وعلوم طيبة نفع الله بها الأمة وخلد الله ذكرهم، فيجي فسل صغير لا يعرف الكوع من البوع، بل يخلط في العقائد، هو نفسه يخلط في العقائد وفي الأسماء والصفات ولا يدري ضابطها، ويجي يتكلم عن الأكابر تبقى مصيبة كبيرة جدا. يبقى احنا في زمن محتاجين فيه لوقفة أمام هؤلاء، فيكفيك يا ولدي أن تهجر هؤلاء، تهجر هذا المتكلم، لا تجالسه لا تسمع له ولا تأخذ عنه، واهجره في الله تعالى. ويكفيك أن تقول اللهم اكفنا شره واكف الأمة شر هؤلاء من المجرحين بلا ضوابط الذين يرمون تزكية أنفسهم على حساب الكبار. وإحنا في زمن كما أقول كثيرا تطاول فيه الأقزام على الأئمة الأعلام، فنسأل الله عز وجل أن يرد شرور هؤلاء الشباب عن علمائنا وعن أفاضلنا، وأن يطهر الأمة من شرورهم ومن فسادهم. آمين. يقول أبو يونس انتهت الأسئلة، فأترك المترجم يترجم لعل البعض يريد ترجمة السؤال.
Die letzte Frage, die wir erwähnen, ist eine Person, die gefragt hat, dass in der heutigen Zeit viele Personen, die nicht unbedingt des Wissens angehörig sind, über große Gelehrten sprechen und sagen, dass sie Neuerer sind, dass sie keine Gelehrten sind, dass von ihnen kein Wissen zu nehmen ist und so weiter und so fort. So erwähnt der Scheich, dass das fatal ist. Man sollte wissen, es gibt keinen Lehrer, es gibt keinen Scheich, es gibt keinen Gelehrten, der fehlerfrei ist. Aber in der heutigen Zeit sind wir in dieser Krise, in der über große Gelehrten gesprochen wird, über große Imame gesprochen wird, über große Gelehrten gesprochen wird, in denen ihnen das Wissen aberkannt wird oder ähnliches. Und man sollte sich dessen bewusst sein, dass das eine Krankheit ist. Man sollte zu den Leuten des Wissens zurückkehren. Natürlich gibt es Gelehrten auch zu früheren Zeiten, die Dinge gesagt haben, die dann eventuell mit der Zeit widerlegt wurden oder wo sich herausgestellt hat, dass das nicht unbedingt das Näherste an die Überlieferungen war oder ähnliches. Und es gibt keinen Gelehrten, der fehlerfrei ist. Deswegen sollte man gegen diese Person jetzt keine Dua machen im Sinne von Vernichtung oder ähnliches, sondern möge Allah deren Übel von den Menschen fernhalten und sie